Schönen Dank für den Willkommensgruß. Wir haben auch Grüße mitgebracht von den Geschwistern aus Klingenthal. Ja, ich habe die Bibel verkehrt rum. Moment. Ich möchte heute über einen Auftrag sprechen, den wir Christen haben. Wir sind ja nicht nur Beschenkte. Ja, Gnade ist Geschenk. Keine Leistung, kein Verdienst. Und trotzdem haben wir Aufträge. Ich sage es noch etwas deutlicher. Ich möchte über einen erstklassigen Auftrag heute sprechen. Das ist natürlich meine subjektive Einschätzung. Ein erstklassiger oder erstrangiger Auftrag. Jetzt werdet ihr denken, worauf will der hinaus? Ja? Was hat der vor? Ja, man könnte denken, der spricht heute über Weltmission. Erstrangiger Auftrag. Ja, bei dem Niedergang, bei dieser zunehmenden Gottlosigkeit und Gottvergessenheit bis ins Volk Gottes hinein, immer noch Mission in einer Dimension, die uns einfach staunen lässt. Gut, aber ich will nicht drüber sprechen, ich habe was anderes vor. Oder denkt ihr vielleicht jetzt an Evangelisation im Land, hier wo wir wohnen? Erstrangiger Auftrag, erstklassiger Auftrag. Würde auch passen, habe ich aber auch nicht vor. Oder manche denken vielleicht auch an das diakonische Anliegen. Der Dienst am Menschen. Das könnte für die Zukunft noch mehr Gewicht bekommen. Auch für uns Christen, dieses diakonische Anliegen. Aber das will ich heute auch nicht behandeln, nein. Jetzt lese ich euch mal den kleinen Bibeltext, den ich mit euch gedanklich bearbeiten will. Dann bemerkt ihr vielleicht, was mein Anliegen ist. Wir schlagen den ersten Timotheusbrief auf und lesen im Kapitel 4 den Vers 12. Und da steckt's drin. Also 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 12. Hier sagt der Apostel Paulus, hier sagt die Schrift: Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Sei ein Vorbild der Gläubigen. Auch das ist ein Auftrag für uns, eine Aufgabe für uns, ihr lieben Geschwister. Und nach meiner Einschätzung, die ist subjektiv, durchaus ein erstklassiger Auftrag. Ja, gibt's denn erste und zweite Klasse im Reich Gottes? Nein, aber es gibt Vorrangiges und Nachrangiges. Das gibt's durchaus. Also ich denke schon, das hat besonderen Wert. Dieser Auftrag: sei ein Vorbild der Gläubigen. Hier geht es also um den Fortschritt im persönlichen geistlichen Leben. Es geht um eine hohe Qualität in der Christusbeziehung. Es geht um eine sichtbare Gottesnähe im Leben eines Menschen, und das zeigt sich in den Lebensäußerungen, wie es unser Text deutlich macht. Dieses Wort ist zuerst an einen ängstlichen, zurückhaltenden jungen Mann gerichtet. Nicht an einen 17-Jährigen, wahrscheinlich nicht, vielleicht war er 30. Timotheus, aber ein ängstlicher, zurückhaltender, jüngerer Mann. Ja, 1. Korinther 16, Paulus kennt die Zusammenhänge und er schreibt nach Korinth: Wenn der Timotheus zu euch kommt, seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei. Macht ihm nicht noch Angst. Jetzt ergänze ich: durch eure Ungeistlichkeiten. Ja, ein ängstlicher, zurückhaltender junger Mann wird ermutigt, nach höchsten Werten zu streben. Nicht nur Christ zu sein, nein, ein Vorbild für die Gläubigen zu werden. Natürlich gilt das für alle, nicht nur für die jungen Leute. Danach sollen wir alle streben. Übrigens, Jugendverachtung passt nicht in die Gemeinde. Niemand verachte deine Jugend. Jugendverachtung passt nicht zu uns. Es ist jeder ein Kind seiner Zeit. Na, wenn ich zurückdenke, als ich ein junger Spund war, naja, da gab es schon manchmal solche Äußerungen. Was habt denn ihr erlebt? Keinen Krieg, keine Nachkriegszeit. Das hat ja gestimmt. Und das hatte ja auch seine Berechtigung. Aber es ist jeder ein Kind seiner Zeit. Und das fügt Gott. Das ist nicht in unserer Hand. Nein, Jugendverachtung passt nicht zu uns. Aber Jugendverherrlichung auch nicht. Das ist auch schriftwidrig, Jugendverherrlichung. Und Seniorenvergötterung ist auch schriftwidrig. Das gibt die Bibel auch nicht her, so etwas. Nein, es geht nicht darum, dass irgendwie Majestäten unter uns wachsen, die bedingungslose Unterwerfung verdienen. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass ungesuchte geistliche Autorität entsteht. Auf diesem Weg, den die Schrift zeigt, sei ein Vorbild der Gläubigen. Setze Maßstäbe. Sei ein Anreiz. Sei eine Herausforderung. Ob man dabei anerkannt oder verworfen wird, das sei egal. Das kann beides sein. Der Herr hat beides erlebt. Er war die Herausforderung. Er war das Vorbild. Ja, die eine Seite, er predigte in den Synagogen, geehrt von allen. Und sie haben ihn heruntergerissen wie einen Verbrecher. 4-mal steht es im Johannesevangelium, der hat einen Dämon, der ist ein Teufelsknecht. Beides hat er erlebt. Und beides können Vorbilder erfahren. Darum geht es offensichtlich nicht. Also dieser erstklassige Auftrag oder erstrangige Auftrag sei ein Vorbild der Gläubigen. Und jetzt gehen wir mal ins Detail. Dann steht ja noch mehr dazu. Zuerst steht im Wort. Da habe ich mich ja fast geärgert drüber. Da kann das sein, ihr Lieben. An die erste Stelle, das ist jetzt persönliche Spinnerei, was ich mache. An die erste Stelle gehört doch die Liebe. Und wer da nicht einverstanden ist damit, an die erste Stelle gehört die Reinheit. Wem das nicht passt, an die erste Stelle gehört der Wandel. Oder an die erste Stelle gehört doch der Glaube. Na bitte, wir haben Schrift vor uns, Heilige Schrift. Und die Ordnung ändern wir nicht. An erster Stelle steht das Reden, die Sprache. Tatsächlich. Sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort. Wir müssen es so lassen, wie es ist, und halten auch die Reihenfolge ein. Was heißt das? Ja, ihr lieben Geschwister, es geht um eine geheiligte Sprache. Tatsächlich. Wir sind des größten Königs Kinder und unsere Sprache sollte ein Stück weit diese Würde und diese Berufung ausdrücken. Gottes Verehrung durch gottesfürchtiges Reden. Unser erster und ständiger Zuhörer ist nämlich Gott. Aber in diesem Bewusstsein leben wir oft nicht. Deshalb schnattern wir manchmal einfach los. Unser erster und ständiger Zuhörer ist Gott. Und das gibt der Sache die Verantwortung. Ich denke an einen alttestamentlichen Zusammenhang, 4. Mose 12, ein sehr unrühmlicher Zusammenhang. Aaron und Miriam sprachen schlecht über Mose. Und dann steht dort dieser bemerkenswerte und beachtenswerte Satz: Und der Herr hörte es. Da hat es wahrscheinlich Mose noch nicht gehört. Und der Herr hörte es. Und es hatte Folgen. Vorbilder der Gläubigen im Wort. Naja, kann man schnell denken, dass wir keine unflätigen Vokabeln verwenden, keine ordinären Ausdrücke im Mund führen, ist alles richtig. Aber es gehört noch mehr dazu. Es gehört auch dazu, dass wir verständig und verständlich reden. Das ist noch zweierlei. Dass wir verständig und auch verständlich reden. Ich denke auch an die Titusstelle, Titus 3, Vers 8, wo der Paulus sagt, ja, dass es um gesunde Rede geht, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit die Leute von der Gegenpartei sich schämen, weil sie nichts Schlechtes über uns zu sagen haben. Ihr lieben Geschwister, es gibt nicht nur wohlwollende Leute in dieser Welt, es gibt nicht nur Menschen, die gut von uns denken, es gibt auch etliche, die belauern uns. Die warten drauf: Wann verhält er sich nicht standesgemäß? Wann macht er endlich Fehler? Und auch beim Reden hören die gut zu, ja? Deshalb geht es um gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit die Leute, die irgendwie zumindest innerlich unsere Gegner sind, nichts Schlechtes über uns zu sagen haben. Dass sie sich letztlich schämen müssen, weil sie keine Handhabe finden. Sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort. Das hat auch noch eine andere Dimension. Es geht beim Reden ja doch um eine gewisse Schlichtheit, um Allgemeinverständlichkeit. Ja, sorgfältig überlegte Formulierungen, aber unkomplizierte Gedankenführungen. Das sind die Trümpfe der Sprachexperten, die Trümpfe der Journalisten. Aber das sind auch Markenzeichen geistlicher Menschen. Dass sie danach streben, in der Sprache einfach zu sein. In der Gedankenführung schlicht. Ich denke, so war auch unser Herr. Damit uns alle verstehen. Und Vorbilder im Wort sind bei unverhofften oder unerwarteten Zeugnischancen auch nicht immer überfordert. Das passiert uns ja doch immer wieder. Ach, wenn es das nicht mehr gäbe, aber es gibt es eben doch immer wieder, dass wir uns bei unverhofften, unerwarteten Zeugnischancen überfordert fühlen. Ach, ich war so aufgeregt, hätte schon was vom Herrn sagen wollen, aber es ging alles so schnell. Überfordert, ja? Das passiert den Vorbildern im Wort nicht immer. Manchmal packen sie es auch und verpassen nicht die Gelegenheit, ein Zeugnis für den Herrn zu geben. Und das sogar noch in einer gewissen Schlichtheit, dass es der andere verstehen kann. Sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort. Auch im Gesprächsverhalten gilt das, in Debatten, in Diskussionen. Ihr Lieben, nicht die Lautstärke überzeugt, ja, und wenn andere was nicht begreifen, dass man noch ein paar Pfund drauflegt. Nein, die besseren Argumente überzeugen, nicht die Lautstärke. Vorbilder im Wort. Ich denke viele Jahre zurück. Vielleicht war ich 25, vielleicht auch noch ein paar Monate älter, ich weiß nicht genau. Aber jedenfalls, es ist sehr, sehr lange her, so um die 40 Jahre bestimmt. Ich war noch in der ersten Firma beschäftigt und mein Chef oder meine Chefs gottlose Leute. Und ich hatte mich einem meiner Chefs gegenüber in einer leichtfertigen, abwertenden Art über einen anderen Menschen geäußert. Das hat er öfters gemacht, sehr robust sogar, sich über andere geäußert, über Abwesende geäußert. Aber so wie ich das in der Situation gemacht habe, wahrscheinlich nicht. Hatte ich auch nie so von ihm gehört. Und dann, das habe ich nie vergessen, dann dreht er sich rum und sagt zu mir, hast du das schon mal so von mir gehört? Es hätte nur gefehlt, er hätte noch gesagt, du frommer Pinsel. Das hat er nicht gemacht. Aber gemeint war es so. Und er hatte recht. Und er hatte recht. Ich habe mich damals so geschämt, das kann ich überhaupt nicht vergessen. Vergebung ja, aber ich kann das nicht. Nein, Geschwister, das ist besonders schändlich, wenn Gottlose zum Werkzeug in Gottes Hand werden, zum Strafwerkzeug in Gottes Hand werden, um Gläubige zurechtzuweisen. Ist besonders schändlich, so etwas. Ja, Vorbilder im Wort sehen anders aus. Also, kurz zusammengefasst, wir halten einfach fest, die Zungensünden sind keine Bagatelle. Es geht wirklich darum, dass wir auch durch unsere Sprache versuchen, unseren Herrn zu ehren. Jetzt kommt im Text das nächste Stück, der Wandel. Das ist ein altes Wort, ja. Wer sagt denn heute noch Wandel? Es geht ums Leben. Es geht um die Lebensführung. Also wie wir Christen uns im Volk Gottes und auch in der Welt bewegen. Sei ein Vorbild der Gläubigen im Wandel. Lebensführung. Naja, da bietet sich ein breites Spektrum an Möglichkeiten der Auslegung oder Anwendung an. Ich greife einiges heraus. Das hat sicher auch die Komponente, wie wir Pflichten erfüllen. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass man seine Pflichten erfüllt, dass sich andere darauf verlassen können, was der zugesagt hat, was er unterschrieben hat, versucht er auch auszuführen und einzulösen. Aber da fängt's an, dass man Vorbild im Wandel wird, wenn man danach strebt, die Pflichten zu erfüllen. Oder eine andere Strecke wäre die, auch wie wir Freizeit gestalten. Gehört ja auch dazu. Die Dienststunden sind bei manchen zumindest festgelegt, haben nicht alle die Freiheit, darüber zu verfügen, aber die Freizeit, ja. Oder noch ein Punkt, wenn es um die Zeiteinteilung geht. Ich las bei Oswald Sanders den Satz, der wirft uns richtig nieder. Also der Sanders hat gesagt, wer in der Zeiteinteilung versagt, der versagt in allem. Na, da wissen wir, was wir sind, ja. Aber das müssen wir hören, ihr Lieben. Wir müssen danach streben, in der Zeiteinteilung besser zu werden, vorwärts zu kommen, Vorbild zu werden. Vorbilder im Wandel,
naja, gehört auch dazu, wie produktiv und wie konzentriert wir Aufgaben anpacken.
Ohne auszubrennen, ohne unter die Räder zu kommen, aber auch ohne, dass uns irgendwann Unerledigtes quält und plagt. Das war die Lebenskunst des Herrn Jesus. Das war die Lebenskunst unseres Herrn. Als er am Kreuz hing, da musste er nicht klagen: O Vater im Himmel, ich habe vieles nicht geschafft. Ich sterbe ja viel zu jung. Nein, er konnte sagen, es ist vollbracht. Das war die Lebenskunst unseres Herrn. Es gab Situationen bei ihm, ich denke an zwei Stellen im Markus-Evangelium, keine Zeit zum Essen. Aber es gibt keine Bibeltexte, die sagen, keine Zeit zum Beten. Das gab es offensichtlich nicht. Ja, Wandel mit Gott, Wandel im Geist, da sind wir Übende. Da streben wir nach Redlichkeit, nach Verbesserungen in unserem geistlichen Leben. Manchmal sind auch Leute nicht ganz ehrlich an dieser Stelle. Da habe ich über Jahre einen Mann kennengelernt. Naja, seine Ausstrahlung ist in der Regel so. Volles Programm, ja, viel Arbeit, keine Zeit. Außer, wenn eine Pause inhaltlich seiner speziellen Interessenlage entspricht, dann ist er ganz anders. Dann müssen andere sagen, du, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. So können wir nicht weitermachen. Ja, jetzt müssen wir wieder mal was anpacken. Also allgemein die Ausstrahlung überlastet. Außer wenn eine Pause inhaltlich seiner speziellen Interessenlage entspricht, dann auf einmal zeigt sich was anderes. Steckt das nicht in uns allen drin? Dieses Prinzip der Unredlichkeit, der knappen Unaufrichtigkeit. Sein Vorbild der Gläubigen im Wandel. Jetzt kommt das Nächste, jetzt kommt tatsächlich die Liebe. Ein Vorbild der Gläubigen in der Liebe. Ja, wie würden wir das erklären? Ich habe interessante Definitionen gelesen. Also zunächst Augustinus, der alte Kirchenvater Augustinus, er hat Liebe so erklärt. Liebe ist nach Vereinigung strebendes Leben. Gut, denke ich. Schlicht, volksverständlich, gut. Der alte Augustinus. Das ist ja schon im Biologischen so. Liebe ist nach Vereinigung strebendes Leben. Und im Geistlichen auch, hat er gedacht, hat er recht gedacht. Wenn es um unsere Gottesbeziehung geht, und so verstehen wir jetzt Liebe zunächst, ja, in Richtung Gott. Wenn es um unsere Gottesbeziehung geht, Liebe ist nach Vereinigung strebendes Leben. Eine ganz andere Erklärung habe ich bei A.W. Tozer gefunden. Er hat zugesagt, Gott gefunden haben und noch immer nach ihm trachten, das ist das Geheimnis der Liebe. Für mich zumindest auch wertvoll. Das passt. Gott gefunden haben und noch immer nach ihm trachten, als würde man ihn noch nicht kennen. Oder in dem tiefen Bewusstsein, ich kenne ihn nicht gut genug. Das ist das Geheimnis der Liebe. Also, es gibt im geistlichen Leben, wenn wir recht stehen, ein heiliges Mehrwollen. Das unheilige Mehrwollen behandle ich jetzt nicht. Es gibt ein heiliges Mehrwollen, mehr Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel,
mehr Gemeinsamkeit mit dem Herrn Jesus, mehr Nähe zum Heiland, mehr Innigkeit in der Beziehung. Das ist das Geheimnis der Liebe.
Tatsächlich.
Ein heiliges Mehrwollen. Und das kennzeichnet Leute, die irgendwie zum Vorbild werden in der Gemeinde, im Volk Gottes. Ja, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich lieb hat, sagt der Herr. Oder auch schon im Alten Testament, trachtet nach ihm und nach seiner Stärke. Das alles liegt schon auf gleicher Linie. Nun gibt es auch eine Stelle, die hat eine interessante Brückenfunktion. Es geht ja bei dem Begriff Liebe nicht nur um die Gottesbeziehung, es geht ja auch um unser Verhältnis zueinander. Stelle mit Brückenfunktion, ja, möchte ich gerade mal lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Seht ihr, darin drückt sich Liebe zu Gott aus, dass wir, durch den Geist Gottes natürlich, seine Gebote halten. Aber gleichzeitig wissen wir dann auch, dass wir die Kinder Gottes lieben. Wenn das erste angestrebt wird, wenn der erste Mechanismus funktioniert, dann wissen wir auch, dass wir die Kinder Gottes lieben. Hängt durchaus mit dem Halten der Gebote zusammen. Aber zurück zu dieser Timotheus-Stelle. Sei ein Vorbild der Gläubigen in der Liebe. Jetzt mal die Beziehung zu den Menschen. Wisst ihr, na, ich will es mal kurz anpacken. Vorbilder in der Liebe tun mehr, als sie müssen. Ja, das zeichnet Vorbilder in der Liebe aus. Die wissen nicht nur, was Pflicht ist. Die gehen darüber hinaus. Das sind wertvolle Menschen, aber auch in der Gesellschaft. Auch in der Nachbarschaft und auch in der Versammlung. Das sind wertvolle Menschen, die mehr tun, als sie müssen. Vorbilder in der Liebe. Vorbilder in der Liebe tun aber auch weniger, als sie dürfen. Ja, sie tun weniger, als sie dürfen. Wie schnell wissen wir, was wir dürfen und was uns zusteht? Vorbilder in der Liebe tun weniger, als sie dürfen. Sie können verzichten, anderer wegen. Wie das Paulus sagt in 1. Korinther 8, da sagt er zum Schluss, ja, Wenn's einem Bruder zum Schaden ist, wenn der sich drüber ärgert, dass ich Fleisch esse, dann esse ich keins mehr. Für immer, sagt er. Überlegt euch das mal. Und das ist die Sprache der Liebe. Paulus hat nicht gesagt, wenn sich einer drüber ärgert, dass ich esse, esse ich nichts mehr. Nein, aber ich kann variieren. So dachte wohl Paulus. Gibt ja andere Sachen auch noch, die man essen kann. Schaffe ich das Ärgernis weg? Das ist die Liebe. Sie tut weniger, als sie darf. Ja, und sie nimmt auch, jetzt ein anderer Punkt noch, sie nimmt auch die Biografie des anderen ernst. Sie achtet auch seine Tätigkeit. Ich breche dann ab, ja, wir werden ja nicht fertig an dem Punkt. Aber ja, das sind auch Momente der Liebe, die Biografie des anderen achten, auch wenn sie ganz andere Elemente als die eigene hat. Und auch die Tätigkeit des anderen. Ja? Der arbeitet vielleicht körperlich, wir selber mit dem Kopf oder umgedreht. Die Liebe achtet die Tätigkeit des anderen und auch höher als die eigene. Vorbilder in der Liebe. Na, dann kommt noch ein Stück. Sei ein Vorbild der Gläubigen im Glauben. Also ich denke, es kann hier nicht um den Heilsglauben gehen, um den rettenden Glauben. Den hat man oder man hat ihn nicht. Es geht hier vielleicht auch mehr um den praktischen Glauben, um den Glaubensmut im Leben. Vielleicht geht es sogar um den wagenden Glauben oder um den erduldenden Glauben. Ja, bereit sein, etwas auszuhalten, solange es Gott ausgehalten haben will. Wie viel Glauben ist da manchmal nötig? Und das unter Umständen über Jahre. Auch eine Beziehung auszuhalten, solange sie Gott ausgehalten haben will, ihr Lieben. Vorbilder im Glauben entmutigen nicht. Sie haben keine entmutigende Art, ja. Durch überängstliches, sorgenvolles sich zeigen und äußern, das sind keine Vorbilder im Glauben. Freilich wissen wir nicht, was kommt, aber der Herr ist auch noch da. Und er fügt und lenkt. Da wollen wir uns gegenseitig ermutigen, das nicht zu vergessen. Der Herr ist auch noch da und er fügt und lenkt. Vorbilder im Glauben verkörpern eher stilles Gottvertrauen. Stilles Gottvertrauen, das Attribut ist wichtig. Nicht nur Gottvertrauen, stilles Gottvertrauen. Das sind keine Leute, die prahlen und aufschneiden und groß von Gott reden. Nein, nein, nicht der große Mund kennzeichnet Vorbilder im Glauben, sondern das feste Herz, das stille Gemüt. Leute, die auch in notvollen Lebenszusammenhängen das Eingreifen Gottes erbeten und erwarten, das macht Vorbilder. Und schließlich geht es auch so weit, dass es gläubige Menschen dann geben kann, die selbst das Unbegreifliche, das Unergründliche an Gott respektieren und sich bemühen, das auszuhalten. Ja, das Unbegreifliche, das Unergründliche an Gott respektieren und auch aushalten. Denken wir mal an Hiob im Alten Testament. Also zunächst, am Anfang des Buches gab es keinen vorwurfsvollen Umgang mit Gott. Zunächst nicht. Da war ein Vorbild. Oder, das ist sicher auch eine Herausforderung für verantwortliche Brüder in der Gemeinde, Vorbilder im Glauben zu sein. Da ist ein alttestamentliches Beispiel, das mir irgendwie vorm Herzen steht. Als Israel durch den Jordan zog, der Jordan voll, ja, Hochwasser. Als Israel durch den Jordan zog, dann mussten die Priester mit der Bundeslade vorangehen und reintreten ins reißende Wasser. Dann erst wollte Gott eingreifen. Nicht das einfache Volk, von dem wurde es nicht verlangt, aber von den Verantwortlichen im Volk Gottes. Da wurde es verlangt und erwartet. Da wurden sie zu Vorbildern im Glauben, ja. Ich habe in den vergangenen Jahren auch einen Mann beobachtet. Er hat 2 erwachsene Söhne begraben müssen. Und dann auch noch die Ehefrau, allerdings im höheren Alter, im hohen Alter dann. Die Söhne eher. Und ich habe ihn nicht resigniert oder vorwurfsvoll erlebt. Nein, hatte öfters Kontakt zu ihm, aber er hat das in Stille und Würde nicht nur hingenommen, ich hatte den Eindruck, der hat's angenommen. Als ihm von Gott zugemessen. Man wurde ein Vorbild im Glauben. Letztes Stück. Sei ein Vorbild der Gläubigen in der Reinheit. Also Vorbilder im Volk Gottes müssen Menschen der Reinigung und der Entsündigung sein. Es müssen Leute sein, die immer wieder auch Sünde erkennen und bekennen und die Vergebung suchen. Das muss sein, denke ich. Der Bibelausleger Fritz Grünzweig hat einen Satz formuliert, der passt hierher. Der Mann hat gesagt, die innere Vollmacht für unseren missionarisch evangelistischen Zeugendienst in unserer Umwelt hängt von dieser Reinigung ab. Ich glaube, der hat recht. Ich sage den Satz noch einmal. Die innere Vollmacht für unseren missionarisch-evangelistischen Zeugendienst in unserer Umwelt hängt von dieser Reinigung ab. Ob wir Menschen der Reinigung sind. Es gibt einen schändlichen Schmutz. Ja, diese verborgenen oder auch offensichtlichen Begehrlichkeiten, die sich auf Ehre, auf Geld oder auf Frauen richten. Das ist eine permanente Spannung im Leben, ihr lieben Geschwister. Nicht nur mit 25, auch mit 65. Das ist eine permanente Spannung im Leben. Gerade auf diesen Gebieten, die ich eben berührt habe. Entweder innere Strenge und Disziplin oder wir treffen irgendwann Entscheidungen, die uns in den Ruin stürzen. Es steht nicht umsonst geschrieben, ich denke an Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Wenn wir da leichtsinnig werden und uns Spielereien gestatten, das drängt irgendwann ins Leben und stürzt in den Ruin. Ja, sei ein Vorbild der Gläubigen, auch in der Reinigung. Das Wort will uns helfen und ermutigen. Natürlich gibt es auch den vornehmen Schmutz, den wir bekämpfen müssen. Ja, also, da geht es sehr schicklich zu. Sieht sehr uneigennützig aus, aber man arbeitet mit vorgeschobenen Gründen. Mit Nebenabsichten. Man hat letztlich doch eigensüchtige Ziele. Man vertuscht es nur. Man verbirgt es geschickt. Ja, das ist vornehmer Schmutz, der uns geistlich lähmt, der uns schädigt. Oder diese frommen taktischen Überlegungen, die es geben kann. Denken wir mal kurz an Judas. Also wie der in Johannes 12 erscheint, da möchte man meinen, er war einer der besten Leute beim Herrn. Johannes 12, ja, ich zitiere frei, da salbt die Maria den Herrn Jesus und der Judas sagt, warum ist diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft worden und wir hätten die Armen unterstützen können damit. Hervorragend, ja? Der Mann muss gehört werden. Na, er war ungemein verlogen, dieser Bursche. Das Geld hatte er lieb. Ein Dieb war er, nicht die Armen waren sein Anliegen. Aber wie er aufgetreten ist, als wäre er der Beste im Jüngerkreis, verunreinigt war er, schlimm verunreinigt. Sei ein Vorbild der Gläubigen in der Reinheit, ich sag's mal so, in der Reinigung. Menschen der Reinigung. Also ihr Lieben, es geht um ehrliche Analysen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und wisst ihr, wenn ich diesen Text, ja, den ich selber gepredigt habe, so in der ganzen Wucht auf mich wirken lasse, denn ich habe ja die größte Verantwortung von euch allen, die hat immer der, der predigt. Die hat immer der, der Gottes Wort in den Mund nimmt und anderen sagt. Aber auch wenn eure Brüder hier sind, ist es genauso. Ja? Wisst ihr, wenn ich diesen Text in seiner ganzen Wucht auf mich wirken lasse, dann möchte ich beten, wie es Gerhard Terstegen einmal gemacht hat. Herr Jesus, ich bin dein unwürdiges Eigentum. Terstegen war eine Kapazität. Aber ein demütiger Mann, der hatte Selbsterkenntnis. Er wusste, ich gehöre dem Herrn, weil er sein Blut für mich vergossen hat. Aber er sah sich unwürdig. Und der Eindruck, der entsteht auch bei uns. Aber das soll uns nicht entmutigen. Ihr lieben Geschwister, von so einem Text her, dass wir nie denken, Ziel erreicht. Das wäre die pure Dummheit. Das ist unmöglich, das wird es nie geben. Aber Ziel im Visier, das will uns Gott schenken. Ziel im Visier, ein heiliges Trachten und Streben nach höchsten Werten auf dem Glaubensweg.